sind in Apostelgeschichte, Kapitel 11, stimmt das? Sigi hat letzte Woche 10 gemacht, oder? Hoffentlich stimmt das auch, weil ich mich so auch vorbereite. Sigi hat 11 oder 10?
10.
Gott sei Dank, weil ich mich auf 11, sonst wäre es ein Problem geworden. Wobei die Kapitel ähneln sich. Paulus entschuldigt die Geschichte von Petrus, wiederholt sich der Geist Gottes, erzählt die Geschichte hier nochmal. Es geht um Gesetzlichkeit. Die Geschwister haben etwas noch nicht verstanden. Es geht um Gesetzlichkeit und Selbstgerechtigkeit und die gehen immer miteinander, die beiden. Der Mensch, der gesetzlich ist, der Mensch, der jemand anders richtet, ist selbstgerecht. Und der Selbstgerecht oder der Selbstgerechte ist gesetzlich. Das Problem schleicht sich in unser Leben hinein, wenn wir uns selbst zum Maßstab machen und die Gnade Gottes vergessen. Der Selbstgerechte sagt, und der Gesetzliche sagt, du bist oder du musst, du sollst so sein wie ich, so reden, so denken, so handeln, dich so anziehen, dich so benehmen wie ich, dann nehme ich dich an. Wenn du es aber nicht tust, dann nehme ich dich nicht an. Jesus aber, das ist das, was uns frei macht. Nehmt uns an, wie wir sind. Jesus, wir bitten dich, dass du dein Wort heute Abend lebendig machst in uns. Und da, wo wir in unser Herzen Haltungen haben, die dir nicht gefallen, so bitten wir dich, dass du sie ausmerzt durch dein Wort, dass du sie an der Oberfläche bringst, dass du uns reinigst und vergibst und schenkst, dass wir zu echten, wahren, wahrhaftigen Christen werden, Herr. Wir danken dir für dein Geist, dein Geist ist Licht, Kraft, Wahrheit. Und wir bitten dich, Geist Gottes, segne du und sprich du zu uns durch dein Wort heute Abend. Amen. Samstag und Mittwoch beziehungsweise Dienstag sind für mich immer besondere Tage, weil ich mich vorbereite auf die Stunde mit euch zusammen. Und ich bereite mich normalerweise eine ganze Menge Stunden. 4, 5, 6 Stunden für den Mittwochabend und für sonntags, naja, das schwankt zwischen 12 und 20. Manchmal denke ich, ich habe mich zu sehr vorbereitet, zu viele Notizen gemacht, zu viele Parallelstellen ausgesucht, Ich habe mich zu gut vorbereitet. Andere Male denke ich, ich hätte mich besser vorbereiten können. Aber ich kann sagen, dass die schönsten Stunden in meinem Leben sind Sonntagvormittag, Mittwochabend, wenn ich hier mit euch sitze. Ich mag so gern zusammen mit euch im Wort lesen und darüber nachdenken, und das ist das, was wir tun. Und die gesegnete Zeit eigentlich in der Woche sind Dienstag und Samstag. Samstag Abend, so nach dem Abendbrot, ziehe ich mich zurück und bleibe in meinem Büro, bis ich zum Gottesdienst komme morgens. Ich schlafe wohl, manchmal auch zu viel, aber ich verkrieche mich. Ich möchte dann einfach alleine sein mit Gott und mich vorbereiten. Und das sind schöne Stunden, die kennt ihr auch, oder? Wir müssen uns so überwinden oft, ne? Alleine mit Gott zu sein. Manchmal denke ich, wenn ich die äußeren Umstände nicht hätte, ne, die mich in Anführungsstriche zwingen, dass ich mich zurückziehen muss, würde ich es nicht so tun. Das heißt, die Tatsache, dass ich hier sitzen muss mit euch und mich darauf vorbereiten muss, wird mir zum Segen. Das sind die, wie gesagt, die schönsten Stunden. Aber die kommen nur, weil ich mich selber disziplinieren muss, weil ich auch hier sitzen muss. Und ich kann nicht immer einfach so auf Gott vertrauen, dass er etwas schenkt, wenn ich mich nicht vorbereitet habe. Kapitel 11 von der Apostelgeschichte. Petrus ist in Jerusalem. Es kam aber den Aposteln und Brüdern in Judäa zu Ohren. Das klingt schon bedrohlich, oder? Dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hatten. So ein Skandal aber. Das ist ja schlimm. So haben sie gedacht, die frommen Juden. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die gläubig geworden waren, oder die gläubig gewordenen Juden mit ihm und sprachen: Du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind, und hast mit ihnen gegessen. Petrus, was hast du da Schreckliches getan? Mit unreinen Menschen hast du aus einer Schüssel gegessen. Du hast das Brot angenommen aus deren Händen und hast denen gegeben. Du hast ja die innigste Gemeinschaft, die man haben kann, so allgemein zwischen Menschen, gehabt mit Menschen, die unrein sind. Du hast dich verunreinigt. Es ist erstaunlich eigentlich, der Geist Gottes ist ausgegossen worden. Sie sind erleuchtet, sie evangelisieren, sie prophezeien, sie rühren Menschen an, sie werden gesund, das geschieht. Wahnsinn, ne? Es bekehren sich Tausende, dennoch an einer Stelle sind die total daneben. Kennst du das? Der kann nicht gläubig sein. Das geht nicht. Das kann ein Christ nicht tun. Es muss doch so gewesen, oder? Für diejenigen, die eine andere Erkenntnis hatte. Petrus handeln konnten sie nicht verstehen. Petrus hat irgendwas nicht begriffen. Wir müssen mit ihnen reden. Dabei hatte, und wir kennen die Geschichte, Sigi hat sie ja schon gemacht, dabei hatte Petrus recht. Und sie waren falsch. Sie haben eine blinde Stelle. Sie haben etwas nicht begriffen, was eigentlich schon im Alten Testament klar war. Nur die Juden haben aus Gottes Wort etwas gemacht, was Gott in seiner Haltung gegenüber den Menschen überhaupt nicht entsprach. Sie haben als Volk Gottes und ihre Aufgabe war letzten Endes, Gottes Licht, Liebe, Hoffnung, Vergebung zu widerspiegeln. Gott wollte die Heiden im Alten Testament schon erreichen und bekehren. Jesaja 42. Lesen ab Vers 6. Jesaja 42. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit, er spricht zu seinem Volk. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden. Ich füge ein paar Worte zusammen. Okay, ich, der Herr, mache dich zum Licht der Heiden. Steht doch ganz klar da, ich habe es unterstrichen. Mach's öfters. Klar, steht unheimlich viel mehr und man soll das andere auch nicht rauslassen. Steht aber deutlich, ich, der Herr, mache dich zum Licht der Heiden, Israel. Es gibt ein Ziel und eine Funktion, das du hast und das ist, dass durch meine bedingungslose Liebe für dich andere Völker erkennen, wie ich bin. Und ich denke, aus diesem Grund ist ja, hat Gott ja gerade Israel, und wenn es ein Jude wehtut, tut es mir leid. Aber gerade aus diesem Grund hat Gott Israel erwählt. Was nennt er sie? Das kleine Häufchen. Ich bin nach Israel gereist und ich denke, ja, das muss ich sehen, das ist wie der Amazonas, ne? Vom einen Ufer kannst du den anderen nicht sehen. Das ist ein Witz. Er muss das Wasser suchen. Das Volk Israel. Ein paar Leutchen, oder? Weltweit. Aber sie erzeugen viel Wirbel. Sie tun es heute und sie haben es auch im Alten Testament. Sie haben doch die Welt auf den Kopf gestellt. Warum? Weil Gott sie genommen und gebraucht hat als Werkzeug, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird. Nicht, weil sie besser sind als andere. Wie kann ein Vater ein Kind mehr lieben als das andere? Man wird innerlich verführt, oder als Eltern? Man sitzt an einem Tisch und bricht das Brot und die ganze Woche hat man sich geärgert über den einen Sohn. Man hat aber drei und man sitzt am Tisch und guckt sich alle drei an und denkt, wie kannst du, nur weil er so viel Ärger macht, ihm weniger lieben als dir? Das kann ich nicht. Es ist, da wehrt sich etwas in mir, kann ich nicht. Und ich denke, Herr, wenn ich das irgendwo praktisch getan habe, mir Geduld, mir Zuneigung, bitte vergib mir jetzt, ich kann das nicht. Der Gedanke, das kann ich nicht in mir dulden, da wehre ich mich als Mensch. Aber Gott, der heilig ist und vollkommen ist, wie sollte er jemals ein Jude mehr lieben als ein Palästinenser? Oder ein Inder? Oder ein Deutscher mehr als ein Chinese? Völlig unmöglich. Die Bibel sagt uns, God has no respect of persons. Gott hat kein Ansehen der Person. Für ihn sind alle Menschen gleich. Egal, wo sie herkommen. Welche Völkergruppe? Aus welcher soziale Schicht? Ob Männchen oder Weibchen? Ob klein oder groß? Gott liebt uns alle gleich. Und Gott sieht das Äußere nicht. Es gibt kein Volk, das Gott mehr liebt als einen anderen. Gott liebt alle Völker gleich. Er offenbart sich seinen Volk. Und durch diese Offenbarung Gottes zu seinem Volk will er das andere sehen, wie groß, herrlich, rein und gerecht es ist. Deswegen hat Gott sein Volk diese Ordnungen gegeben, damit die anderen schauen, Mann, die Juden sind doch ordentlich. So ordentlich wollen wir auch sehen. Das war Sinn und Ziel des Ganzen. Zurück zum Text. Vers 6 war das, Vers 7. Dass du den Augen der Blinden öffnen sollst. Welche? Die blinden Heiden. Und die Gefangenen aus den Gefängnissen, die gebundenen Palästinenser, die Philister, die da sitzen in der Finsternis, aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinen anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Wieder zurück zu Israel. Nach Ägypten. Gott wollte nicht Ägypten platt machen. Sie haben Gott keine Wahl gegeben. Er musste das tun, um sein Volk zu befreien. Und er tat es, um die Götzen bloßzustellen. Und er stellte seine Kraft dadurch dem, dass er sie zittern ließ auf Pharao. Er ist ein mächtiger Gott und stellt sich zu diejenigen, die ihn vom Herzen suchen. Und das sollten die Juden sein. Sie waren es aber nicht. Und dann fragen wir uns, wieso denn die Juden, wenn sie ihm nicht auf... Sie haben ihn auch doch, Jesus, verworfen. Wir wollen nicht, dass du über uns herrschst. Warum dann die Juden? Ich sag euch warum. Damit wir sehen könnten daran, dass Gott dennoch liebt. Das ist doch das, was mich tröstet, oder? Denn ich bin so ein Jude. Jude ist doch zum Schimpfwort geworden, oder? Zurück zum Text. Petrus aber fing an und erzählte es ihnen der Reihe nach und sprach: Jungs, ich will euch das erklären. Es hat nichts mit mir zu tun. Es ist nicht auf mein Mist gewachsen. Das ist eine Offenbarung Gottes gewesen. Da kam ein Engel und sprach mit mir. Da kam ein Engel und sprach mit Cornelius. Kann ich das machen? Sind das meine Erkenntnisse? So hat Gott hier eingegriffen und mit mir geredet und hat mich überzeugt, ich sitze auf dem falschen Dampfer. Ich habe etwas Wesentliches nicht kapiert. Ich bin ein stolzes, selbstgerechter Jude, der meint, dass Gott nur für mich da ist und die Heiden, die lässt er verrecken. Das habe ich nicht kapiert. Gott ist nicht so. Und das, guck mal, die Erweckung geht Jahre. Das sind nicht die ersten Wochen. In diesem Kapitel gehen wir von aus, dass es schon 8 Jahre Erweckung gegeben hat. Und die Juden haben etwas Wesentliches noch nicht kapiert. Beruhige dich, Peter. Schrei zurück, wenn ich so schreie. Schmeiß mit Tomaten. Ich war in der Stadt Joppe im Gebet und geriet in Verzuckung und hatte eine Erscheinung. Ich sah etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen, an 4 Zipfeln niedergelassen vom Himmel. Das kam bis zu mir, das haben wir letzte Woche gelesen, habt ihr. Als ich hineinsah, erblickte ich vielfüßige Tiere, der Erde und wilde Tiere und kriechende Tiere und Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die sprach zu mir, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Also kriechendes, also auch das, was man heutzutage auf eine Pizza tut, ne? Kakerlaken und alles, ne? Iss. Viel Vitamin C drin, sagen sie. Kann drauf verzichten aus Vitamin C. Naja, Kakerlaken war vielleicht falsch. Aber doch, das tun sie auch drauf, ne? Aber ich, aber guck mal, wie fromm er ist, frommer als Gott. Der ist reiner als Gott selbst, dieser Petrus. Ich sprach, aber, oh nein, Herr, denn es ist nie etwas Verbotenes oder Unreines in meinen Mund gekommen. Was hat Jesus Petrus gesagt? Hinter mir, Belzebubi. Nie etwas. Nur weil du, ne? Kein unreines Fleisch gegessen hast, Fleisch, das nicht koscher. Seht ihr, wir machen alles richtig. Wir kommen zum Gottesdienst, wir sind beim Gebet da, wir sind immer beim Hauskreis und wir packen mit an und wir sehen Leute in der Gemeinde, die Not haben, setzen uns hin und beten mit ihnen und geben Zehnten und darüber hinaus. Oder? Und was passiert? Was schleicht sich denn da hinein? Es ist nie etwas Unreines in meinen Mund gekommen. Das sagen wir so schnell, oder? Hast du das schon mal gedacht? Ich wohl. Hier steht, was hatte ich, habe ich jetzt? Acht. Aber die Stimme antwortete zum zweiten Mal vom Himmel, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht. Und Luther, beziehungsweise die Luther-Übersetzer sagen verboten, es steht nicht verboten, es steht, wie es bei euch in der Elberfelder beziehungsweise Schlachter, unrein, oder?
Gemein.
Das Wort ist koino. Und das Wort koino bedeutet unrein. Was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht unrein. Ich hatte mal, nee, nicht nur einmal, ich habe es schon ein paar Mal gehabt, aber ich habe es mal auch wieder vor kurzem erlebt. Und zwar, es war diesmal eine Schwester, die kommt zu mir und sagte zu mir, Peter, das stimmt doch, ich kann nicht wieder heiraten, oder? Und ich sagte, warum? Ja, ich bin geschieden. Und sie ging ein Stück weiter. Sie sagte zu mir, ich bin eine Hure. Ich habe mich versündigt und Gott hat das gesehen. Ich bin dabei erwischt worden. Laut Wort Gottes kann ich nicht wieder heiraten. Das ist ein großes Thema. Ich will nicht zu tief drauf einsteigen. Aber diese Schwester wurde das vermittelt bis zu dem Punkt. Sie wurde über Jahre vollgelabert von den frommen, gesetzlichen, selbstgerechten, die ja die Ehe nie gebrochen hatten. Die hatten nie über einen anderen Mann gedacht oder eine andere Frau nachgedacht. Sowas würden die nie tun. Und hatten gewagt, diese Frau so fertig zu machen. Und ich sagte zu ihr, bitte sag das nicht, dass du unrein bist. Nenne dich nicht eine Hure. Ich sage, du bist meine Schwester, du bist heilig, du bist geheiligt worden, du bist rein. Nenne das nicht unrein, was Gott durch Jesus Blut rein gemacht hat. Hast du mich gehört? Ich will das nicht wieder hören. Und das war so tief drin. Und ihr wurde das nach der Bibel eingetrichtert, regelrecht. Und sie sagt, ja, es steht aber geschrieben, und zitierte das Wort Gottes. Unter anderem zitierte sie Markus Kapitel 10. Und ich möchte es mit euch lesen, damit ihr seht, was die Frommen mit dem Wort Gottes tun. Wie sie es missbrauchen, um andere zu unterdrücken. Und dazu ist das Wort Gottes, auch die Ordnung und das Gesetz uns niemals gegeben. Es gibt etwas, was du dir merken musst, unbedingt. Das Wort Gottes, das Gesetz, ist uns gegeben, um uns zu überzeugen, dass wir Sünder sind. Eins. Und das ist nur der Anfang. Vollendet wird das, indem das Es uns zu Christus treibt. Das heißt, wenn das Wort Gottes gebraucht wird, benutzt wird, von Mensch, vom Heiligen Geist, wenn es inspiriert ist, wird es dich immer zum Kreuz treiben, zur Umkehr und zur Befreiung. Es bringt dich zu Buße, es zerbricht dich und heiligt dich. Dazu ist das Gesetz gegeben und nichts anderes. Gott ist doch kein Mörder. Er hat nicht seinen Sohn gesandt, um uns umzubringen, sondern um uns zu erlösen, wie wir gelesen haben, bereits schon im Alten Testament. Das klang wie Lukas Kapitel 4, oder? Und die Blinden die Augen aufzutun, ne? Die Lahmen und die gefangen sind, zu befreien. Deswegen ist das Gesetz geschrieben worden. Zuerst muss es aber uns davon überzeugen, dass wir die Ordnung Gottes gebrochen haben. Das muss es, das ist das Erste. Dann treibt es uns, aber immer zu Gnade. Es wird vollendet, indem dass wir die Gnade Gottes begreifen. Und wenn ein Bruder oder eine Schwester es missbraucht und dich damit verdammt und zum Knecht macht, oder irgendein bösen Geist, der dich unterdrückt, dann musst du dich davon freimachen. Im Namen Jesus. Dazu ist es nicht gegeben. Markus 10, sie zitierte. Lesen ab Vers 2, okay? Und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden darf von seiner Frau, und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber vom Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird man und so weiter. Okay. Ich habe dieser Schwester gesagt, hör mal zu, was steht denn da? Und Luther oder die Luther-Übersetzer übersetzen hier auch wieder verkehrt. Worum geht das hier in diesen Versen? Geht es um eine biblische Scheidung? Stell euch die Frage, geht es hier um eine biblische Scheidung? Nein. Es geht um einen genannten Scheidebrief, ein Entlassungsbrief. Was steht bei euch? Oh, nicht so gut. Das Wort im Urtext ist apollio und es bedeutet freimachen. Es ist ein Brief, das man zur Entlassung gibt. Hier geht es gar nicht um Scheidung, wie Gott es zulässt. Und Jesus nimmt da Stellung zu. Hier geht es um die Pharisäer. Was war die Gewohnheit der Pharisäer? Die Pharisäer haben auf legale Weise mit einem Papierchen, die haben ihre eigenen Gesetze gemacht, auf legale Weise Frauentausch gemacht. Und wenn die Frau in der Küche nicht top war und im Schlafzimmer nicht das tat, was sie wollten, haben sie ihn so einen Entlassungsbrief. Ohne Grund. Sie haben die Ehe nicht gebrochen. Sie haben nur die Eier zu lange gekocht. Das ist wirklich wahr. Und hier geht es drum. Und es geht darum, die Frage ist, können wir unsere Frauen entlassen, wenn wir die Nase voll haben? Und Jesus sagt, niemals. Dann, wenn ihr eure Frauen aus diesen Gründen einen Entlassungsbrief gebt, dann trennt ihr euch von ihnen außerhalb des Gesetzes. Ihr bricht das Gesetz in dem Moment, wo ihr ihnen einen Scheidebrief gebt. Und es steht später, und wer so eine Frau nimmt, bricht die Ehe. Warum? Weil sie gar nicht rechtsmäßig geschieden ist. Nun, ich will das heute Abend nicht thematisieren. Aber das Wort Gottes wird genommen und missbraucht und Menschen werden unter Druck gesetzt mit Bibelstellen, die logisch erscheinen. Gesetzliche Menschen missbrauchen sie und machen andere Menschen zum Knechten. Zum Knecht. Es gibt Scheidung in der Bibel und es gibt Vergebung und es gibt Reinigung und Erlösung. Ich habe der Schwester gesagt, gibt es denn zwei Sünden zum Tod? Die Sünde gegen den Heiligen Geist und Ehebruch, anscheinend. Anscheinend ist das so. Die Bibel lehrt es aber nicht. Es gibt nur eine, wofür es keine Vergebung gibt, und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das heißt, wenn es so ist, ist es logischerweise so, dass es für Scheidung Vergebung gibt. Für Ehebruch gibt es Vergebung. Nur, selbstgerechte Pharisäer, gesetzliche Menschen nehmen das Wort Gottes und verdrehen es und legen Menschen ein Stein, wie heißt das auf Deutsch, ein Mühlstein um den Hals. Hier sehen wir auch bei Petrus genau dasselbe Problem in Apostelgeschichte, wieder zurück zu Kapitel 11. Das Wort Gottes wird missbraucht. Das geschah aber dreimal und alles wurde wieder gen Himmel hinaufgezogen, sagt Petrus. Und siehe, auf einmal standen drei Männer vor dem Hause, in dem wir waren, von Caesarea zu mir gesandt. Der Geist aber sprach zu mir, ich solle mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber mit mir auch diese sechs Brüder und wir gingen in das Haus des Mannes. Der berichtete uns, wie er den Engel in sein Haus gesehen habe, der zu ihm sagte, sende Männer nach Joppe und lasst holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der wird dir die Botschaft sagen, durch die du selig wirst und dein ganzes Haus. Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mir mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Hier hat Gott übernatürlich eingegriffen und hat sein Wort und sein Wille übernatürlich offenbart und bestätigt. Wie soll ich mich da wehren? Ich hatte offensichtlich etwas falsch verstanden. Und er meint sicherlich durch die Blume und ihr auch, Brüder. Dann, das Wirken ist ja übernatürlich, da habe ich keine Macht drüber. Und es ist immer so, wenn wir das Wort Gottes falsch verstehen, wenn wir etwas verdreht bekommen, dann kommt Gott mit seinem Licht, kommt Gott mit seinem Denken, kommt Gott durch den Heiligen Geist und nimmt uns diese Knoten heraus, entwirrt alles. die aber zerstreut waren wegen der, ist es interessant. Zuerst wurden sie vom Außen her verfolgt, oder? Schlimm. Philippus wurde gesteinigt. Stephanus. Und Christen wurden gejagt und unterdrückt. Was passiert jetzt? Sie werden von innen her bedrängt. Sind nicht mehr die Heiden, jetzt sind es die Frommen. Und ein Stückchen haben wir das geschmeckt am Sonntag, oder? Der arme Thomas. Wir Thomas müssen mal beten, wir müssen mit ihm barmherzig sein. Dass er auch irgendwann kapiert, dass das Wort Gottes in seinen Kopf verdreht worden ist. Er legt sie aus, aber eigentlich spricht er nur Verwirrung. Er ist durcheinander, er braucht Gottes Hilfe da, dass Gott ihm begegnet. Und er meint, wie er da sitzt, ich meine, wir kennen die Situation, es geht nicht nur um den Thomas, der hier am Sonntag ganz laut wurde zum Schluss. Das haben wir schon so oft erlebt. Ich kenne das ein Stück in meinem eigenen Leben, dass ich total, und ich meinte, ich sei richtig, ich hätte recht und alle anderen sind blind, nur ich sehe richtig. Und das ist die Wahnsinnsgefahr in dem Ganzen. Wenn wir uns übereinschätzen, wenn wir meinen, wir seien mehr als dem, was wir sind. Es ist wie ein Teufelskreis und wenn es nicht für Gottes Gnade ist, kommen wir nicht daraus. Aber es gibt die Gefahr von außen und wie gesagt, die Gefahr von innen her. Wir vergessen oft diese frommen Geister. Und das ist gang und gäbe. Ich sage euch, nicht nur um Ehebruch, wie lang die Haare sein muss, ob sie überhaupt geschnitten werden darf, wie lang die Röcke sein muss, wie hoch die Bluse hochgeknöpft sein muss. Und komischerweise, die Männer, die sowas verlangen, sind die geilste Böcke. Und das Problem ist nicht die nette Schwester, die sich einen Knopf aufgelassen hat und aufgemacht, weil es bequemer ist. Na? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Geilheit in sein Herz des Bruders. Und er will sie unterdrücken und deckt dich, wenn es geht, bis hier oben hin. Und andersrum, ich bin ja auch in frommen Gemeinden gewesen. Und wer mit fromm zu tun gehabt hat, das ist die Ausstrahlung der Frau. Es kann eine Frau in Hosen sein, die eigentlich keinen Mann anmacht, obwohl sie Hosen trägt. Und Körperteile zeigt, die eine Frau nicht zeigt, mit einem langen Rock unten bis zum Knöchel. Aber wer macht dich an? Das ist eine Herzenssache. Komischerweise. Die Fromme. Mit dem langen Rock. Und das wissen wir als Männer. Das wisst ihr als Frauen. Von außen haben wir Angriffe des Widersachers. Sie sind brutal und offensichtlich. Paulus tobt wie ein Tier und zerreißt die Christen. Aber von innen her kommen die glatten Frommen. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemanden als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium von Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Heute Morgen haben wir gebetet zusammen. Ich will Werbung machen für unsere Gebetsgemeinschaft, morgens 7 bis 8 am Mittwoch. Früher war es Dienstag und Donnerstag, früher hatten wir 2 Tage, Dienstag für Gemeinde, Donnerstag für Mission. Jetzt haben wir nur noch 1 Tag Mittwoch, wir machen beides in 1. Und die Zeit reicht eigentlich nicht. Und wir beten für die Gemeinde und wir beten für Mission. Wir beten für Missionare in Indien, in Indonesien, Leute, die wir persönlich unterstützen, persönlich kennen, in Ungarn, in Rumänien, in wer weiß wo, in Südamerika. Menschen, die wir persönlich kennen und auch zum Beispiel Südamerika. Heute Morgen haben wir für Ecuador gebetet. Es gibt ein Gebetsbuch von Patrick Johnson, Gebet für die Welt. Das ist ein Wahnsinnsbuch, was man daraus lernen kann. Und beten intensiv vom ganzen Herzen für Menschen in Ländern, in denen wir nie gewesen sind, Menschen, die wir nicht kennen. Ein Mensch, der aus dem Geist geboren ist und vom Geist Gottes getrieben wird, hat ein missionarisches Herz für Hannover, für Deutschland und für die ganze Welt. Das ist ganz normal. Das Wort hier sagt uns das. Die Hand des Herrn war über sie. Sie waren, oder auf sie, sie waren zu den Heiden gegangen. Sie wurden inspiriert. Sie waren nicht die ganz Frommen in Jerusalem, die Aposteln, die alles besser wussten. Wer war Inspirierte? Wer war dicht da dran? Anscheinend diese junge Christen, die in Anführungsstriche vieles nicht wussten. Dinge, die sie eigentlich nur belastet hätten und von Jesus weggeführt hätten, die ihre Herzen hart gemacht hätten für den Heiden, wenn sie das gehört hätten, was die Aposteln in Jerusalem glaubten. Das hätte doch ihr Leben, ihr evangelistischer Drive zerstört. Und diese Männer und Frauen aus Zypern und Kyrene und Antiochia, auf dem war die Hand des Herrn. Und Antiochia war eine schlimme Stadt. Wir lesen noch ein bisschen davon. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Antiochia oder Antiochia, was sagt?
Antiochia.
Als dieser, nämlich der Barnabas, dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festen Herzen an den Herrn zu bleiben. Wir haben einerseits die Frommen. Habt ihr die Frommen schon gesehen? They are miserable. Wie heißt das auf Deutsch? Die sind erbärmlich. Miserable. Lange Gesichter, blass, traurig, die sind unter Druck, die sind unfrei. Hier haben wir aber Barnabas, ein recht frommer Mann, der begeistert ist von dem, was so passiert. Und was hat er? Freude, er war froh. Wir haben eine frohe Botschaft, die uns frei macht. Und wir haben eine Botschaft, die alle Menschen annimmt. Eine Botschaft, die nicht irgendein Menschen, sollte ein Mörder sein oder eine Hure oder egal was, es lässt keinen Menschen aus. Das ist eine Botschaft der Kraft und der Freude. Ich frage mich, warum sind Frommen so depressiv, so freudlos, so kraftlos, so in manchen Gemeinden möchte ich nicht wieder reinlaufen. Alles aber nicht dahin. Ein Mensch, der erfüllt ist mit dem Geist Gottes, ist ein Mensch, der frei und fröhlich ist. Und das war der Barnabas. Und was sagt er? Sie sollten mit festem Intellekt am Herrn bleiben. Wisst ihr, es ist nicht eine Sache des Kopfes, Geschwister. Der Glaube setzt sich fest im Herz und da kann keiner rausreißen. Wenn es nur im Kopf ist, kommt irgendjemand anders mit einer anderen Erkenntnis an und arbeitet und arbeitet und arbeitet, bis du anfängst zu zweifeln. Kennst du das? Aber mir kann das keiner nehmen. Warum? Das ist bei mir im Herzen. So sollte es bei uns sein. Es ist eine Sache des Herzens. Jesus sagt, die Dinge, die ich rede, sind Geist und Leben. Wo ist dein Leben? Hier? Nein. Hier ist Zentrum des Lebens. Die Pumpe. Die sind Geist und Leben. Das ist Zentrum und da ist das. Und deswegen spricht er hier vom Herzen. Mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde dem Herrn gewonnen. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. Guck mal, Saulus ist 6 bis 8 Jahre in der Vergessenheit. Seit der Sache da mit seiner Bekehrung zog er sich zurück nach Tarsus. Und man hat nichts mehr von ihm gehört. Und er hatte ein Zeugnis. Seine Bekehrung war die tollste Bekehrung, die es damals überhaupt gab. Und normalerweise hätte man gedacht, den Paulus, den muss man unbedingt haben. Nein, Gott brauchte ihn für 6 bis 8 Jahre Stille, alleine mit Gott, um ihn vorzubereiten auf diese Situation. Und jetzt kommt Paulus nach so vielen Jahren der Vergessenheit wieder zurück. Barnabas sieht die Situation. Wen brauchen wir? Die Heiden. Wer versteht die Heiden, wenn nicht Paulus? Wir müssen Paulus. Und wisst ihr, wie weit er läuft, um ihn zu suchen? 800 Kilometer. Damals sind die Völker ja zu Fuß gegangen oder vielleicht mal ein Esel oder ein Kamel oder so, aber die waren viel unterwegs. Ja, und man sagt 20 Meilen, so 30 Kilometer pro Tag war Grenze. Ne? Und am Sabbat dürftest du nicht, das waren nur ein paar Kilometer, die du dürftest als Jude. Das dauert eine Weile, bis du 800 Kilometer hinter dir gelassen hast. Stell mal vor, ne? Wir müssen nach Heroldegg zu Fuß. Wer würde dann mitkommen nach Heroldegg? Mir geht es, welchen Trieb, oder? Ist das nicht wahnsinnig? Das kann nur der Geist Gottes tun, oder? Barnabas aber zog aus, nach Tarsus Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben eines ganzen Jahres bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurde die Jünger zuerst Christen genannt. Hier. Und das finde ich so schön und damit machen wir auch Schluss. Erst einmal wollen wir sehen, was Antiochia. Antiochia war die drittgrößte Stadt damals. Es gab Rom, es gab Alexandria und es gab Antiochia. War die drittgrößte Stadt. Eine gewaltige, große Stadt. Und sie war voller Sünde. Sie war bekannt dafür, dass Prostitution sogar zu Religion gehörte. In den Tempeln waren Huren. Gott wirkte aber auf besondere Weise mittendrin in diese gefährliche, schmutzige, finstere Stadt, um die damalige Welt zu erreichen. Normalerweise als Christen würden wir denken, Gott müsste anders wirken oder anders arbeiten. Wir hätten andere Vorstellungen, oder? Wir denken an die armen Kinder auf dem Dorf, die weder lesen noch schreiben können und sich nicht richtig ernähren können. Aber Gott wirkte in Antiochia unter Zuhältern. Reiche Geschäftsmänner, mächtige Familie, Intellektuellen, weil er das wollte. Es war Teil seines Planes. Dass man Paulus sitzen lässt, kann man nicht verstehen, oder? Dass man nach Antiochia geht, um zu evangelisieren, kann man normalerweise auch nicht verstehen, oder? Wir würden anders handeln. Aber der Geist Gottes wirkt nach dem Willen Gottes, wie er will. Der Wind weht, wohin er will. Auch heute Morgen beim Gebet erzählt, wie ich in eine Schule, eigentlich zur Schule gegangen bin, eine Missionsschule, die gegründet wurde, um junge Männer und Frauen aus der höheren Gesellschaft zu erreichen. Normalerweise sind Missionsschulen für die Hungrigen, die Armen, diejenigen, die es sich nicht einmal erlauben können, zur Schule zu gehen. Und dafür macht man Missionsschulen. Und aus diesem Grund wurden Schulen wie wir, und es gab die nicht nur in Lima, die gab es auch weltweit, christliche Schulen, die diesen Anspruch haben, sehr kritisiert und eigentlich niedergemacht. Wie könnt ihr? Jesus ist doch für die Armen gekommen. Denkt doch an die Armen. Warum geht ihr zu den Reichen? Ne? Und ich wusste eigentlich, weil mein Papa ja da Lehrer war, sie hatten es als Ziel, Menschen, die zu erreichen mit dem Evangelium, die später in der Politik, in der Wirtschaft, Menschen, die später Ärzte und Pädagogen werden würden, zu erreichen, weil sie gemeint haben, so können wir in der Zukunft unheimlich viel Einfluss haben auf das Land. Und es ist auch tatsächlich so gekommen. Da haben sich Männer bekehrt, die heute in der Politik sind, die in der Wirtschaft sind, Lehrer, Ärzte, unheimlich viele. Und sie haben unheimlich viele Menschen erreicht. Und das, was passiert, sieht man, das haben wir heute Morgen gelesen, auf Ecuador bezogen, ne? Ecuador hat solch eine Umwandlung. Diese Länder sind ja zu 80-90% katholisch. Ecuador hat aber, weil Menschen erreicht wurden, die Position haben in der Gesellschaft, solch eine Umwandlung erlebt, dass 50% der Christen, inzwischen 49%, evangelikale Christen sind. Und es hat viel damit zu tun, dass Menschen erreicht worden sind, die einflussreich sind. Und wenn man dieses Buch von Patrick Johnson liest, Gebet für die Welt, wird man ständig herausgefordert für Politiker, Wissenschaftler, Männer und Frauen in der Wirtschaft zu beten, dass sie sich bekehren, dass das Evangelium ein großes Einfluss hat auf das Land. Und so war es ja auch damals hier. Es wurde Antiochia evangelisiert durch Barnabas und Paulus und sie blieben da ein ganzes Jahr. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia und einer von ihnen mit Namen Agabus. Wir hören sonst, soweit ich weiß, nicht von ihm. Trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter den Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinen Vermögen, den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Wieso prophezeit hier Agabus? Barnabas ist doch da. Paulus ist doch da. Seht ihr, wie wichtig es ist, wie wir alle eine Rolle haben, dass wir uns nach Gott ausstrecken und ihn suchen von ganzem Herzen? Es geschieht eben nicht alles durch Barnabas oder Paulus. Es geschieht durch den ganzen Leib. Jeder ist wichtig. Und Gott nimmt Agabus hier und er prophezeit. Und was tun die? Die sammeln und stellen sich Nahrungsmittel kistenweise im Keller. Oder? Überhaupt nicht. Die sammeln und schicken es woanders hin. Ist das nicht heftig? Das ist wieder der Geist Gottes. Es gab doch diesen Hickhack und es entstand hauptsächlich in den USA. Ne? Viel Müll kommt eigentlich aus den USA. Im Jahr 2000, oder? Haben die alle gesagt, ja weltweit, das ganze Computersystem wird zusammenbrechen, das wird chaotisch werden und wir werden nicht versorgt werden können. Und Leute haben, Christen haben gestapelt im, wo? Im eigenen Keller. Damals, das hat mich selber stutzig gemacht. Ich habe gedacht, was ist mit den Heiden, was ist mit den anderen? Ne? Euch ist es voll egal, dass die Heiden hungern sollen und zur Hölle fahren wollen. Fahren sollen. Für wem sammeln die? Für sich? Nein. Das muss wie ein Schlag gewesen sein, wenn das Wort wirklich vom Gott gewesen war. Und anscheinend waren die davon überzeugt, denn sie handeln sofort. Aber sie sammeln nicht für sich, oder? Und kennst du das? Ich kenne das. In dem Moment, wo irgendwas kommt, oder irgendwas, da versuche ich irgendwie, ne, das meine zu sammeln. Nee, eigentlich ein Mensch, der wirklich glaubt, in der Not, wenn er nichts hat, oder wenn die Not kommt, wenn er bedroht wird, er gibt sich hin. Das ist anders als der Mensch, der nur fromm ist und andere unter Druck setzt. Er gibt sich hin. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und dein Wort ist lebendig. Und wenn wir uns an dein Wort messen, so müssen wir sagen, wir können den Standard, den du hast, niemals erreichen. Dennoch nennst du uns Heilige. Wir sind Heilige, in dir geheiligt. Jeder von uns, der aus dem Geist geboren ist und erlöst ist durch Jesus Blut, ist heilig. Ein Gerechter in Gottes Augen. Denn du hast uns vergeben, ein für alle Mal. Und wir sind in deine Augen gerecht. Herr, schenk, dass wir das begreifen. Und bewahre uns davor, dass wir das, was du für uns getan hast, zu klein machen. Du bist groß, deine Erlösung ist groß. Und deine Erlösung ist vollkommen und wir können da nichts hinzufügen. Wir danken dir vom ganzen Herzen. Und wir bitten dich, dass du schenkst, dass wir den Mut haben, so zu sein wie die Jünger damals, uns einfach Christen nennen zu lassen. Nicht Christ und Pfingstler, Christ und Baptist, Christ und Methodist, Christ und Charismatiker, sondern ganz einfach Christ. Und Christ bedeutet kleine Christusse, Jünger Jesu. Kleine Jesuse, das haben sie da. Und es war damals eigentlich ein Wort, das verachtend war. Es war nicht ein Kompliment. Die Heiden nannten sie so, diese kleine Christusse. Wir bitten dich, Herr, dass es uns das genügt, dass wir uns mit dir identifizieren, dass wir dir nachfolgen vom ganzen Herzen, uns wie Barnabas nach dir ausstrecken und konsequent sind in der Nachfolge. Und dass wir bereit sind, auch wenn wir bedroht werden, andere zu geben, Herr. Und das fällt uns so schwer. Wir bitten dich da um Gnade, dass wir wirklich dazu gebraucht werden, dass andere gesegnet werden und dass wir nicht dieselben Fehler machen, wie dein Volk im Alten Testament, immer frommer und immer selbstgerechter. Schenk uns selbstlose Leben. Schenk, dass wir lernen, großzügig, weitherzig, liebevoll zu sein. Nicht liberal, aber weitherzig zu sein. Und Menschen anzunehmen, die anders sind als wir. Menschen, die kommen zum Gottesdienst, die anders reden, als wir reden. Die anders denken, die sich anders anziehen, die aus einer anderen Kultur kommen, die anderen Sprachen sprechen. Bitte schenk, dass wir lernen, ein weites Herz zu haben. Und wir danken dir, Herr, dass wenn wir Christen sind, dass wir verbunden sind mit Lutheranern, mit Protestanten, auch mit vielen Katholiken, mit Pfingstlern, mit Baptisten, mit Methodisten, mit Charismatikern. Wir sind Christen, wir gehören Christus und möchten so gern, dass seine Kraft und Freiheit und Liebe, Barmherzigkeit, sein Entgegenkommen deutlich sichtbar wird in unser Leben, Herr. Wir danken dir für dein Wort. Amen.